In anderen Umständen.
Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu unserem Podcast «In anderen Umständen». Ich bin Sibyl.
Und ich bin Lynn.
Wir sind zwei Hebammenstudierende im vierten Semester und haben im Rahmen des Moduls «Aktuelle Entwicklungen im Berufsfeld» das Projekt realisiert. Es ist uns darum gegangen, zum Geburt, Schwangerschaft und Wochenbett aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Wir haben die Idee gehabt, dass wir mit verschiedenen Frauen, die eben in anderen Umständen schwanger gewesen sind und geboren haben, schwätzen und ihre Erfahrungen berichtet bekommen. Und dann auch noch parallel dazu mit verschiedenen Expertinnen schwätzen und eine medizinische oder Expertensicht können beleuchten. Warum haben wir das Projekt gemacht?
In erster Linie geht es uns so ein bisschen darum, das Schlagwort Diversity zu beleuchten. Das nimmt ja in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle ein. Also vielleicht noch schnell auf Deutsch, eben Vielfalt. Beim Thema Diversity geht es ja darum, einen bewussten Umgang mit der Vielfalt in der Gesellschaft zu erreichen. Und es gibt dort so verschiedene Kerndimensionen, die die Vielfalt des Menschen darstellen. Zu diesen Kerndimensionen gehören das Alter, die ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht, geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauungen, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. Und in diesem Projekt möchten wir uns eigentlich primär auf die Dimension der körperlichen Fähigkeiten konzentrieren. Zentral geht es bei dieser Thematik ja auch darum, dass man Diskriminierung abbaut und Chancengleichheit fördert. Und ich glaube, das ist uns sicher auch ein mega Anliegen mit dem Projekt, dass wir eigentlich einfach mal so ein bisschen Berührungsängste abbauen wollen. Wir haben uns im Vorfeld natürlich auch relativ intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und haben so ein bisschen Forschung betrieben, um zu schauen, ja, wie sieht das überhaupt aus in der Praxis. Zum Beispiel haben wir uns verschiedene Geburtskliniken angeschaut, beziehungsweise die Homepage der Geburtskliniken. Und die schreiben immer von natürlichen Geburten, selbstbestimmten Geburten und die ganzen Utensilien und das medizinische Angebot, das zur Verfügung steht. Und ganze allfällige Beeinträchtigungen und der Umgang mit dem wird eigentlich in den meisten Orten wird das nicht erwähnt. Und ja, das gleiche Bild zeichnet sich auch bei der Schwangerschafts- und Nachbetreuung.
Wir haben uns viele Gedanken zu den ethischen Dimensionen von dem Projekt gemacht und sind uns bewusst geworden, dass man mit diesen Vorurteilen und Stigmatisierungen eigentlich nur umgehen kann und die Strukturen aufbrechen kann, wenn man das Gespräch mit Betroffenen sucht und dann schlussendlich auch sich selber reflektieren. Und wir hoffen, das im Rahmen von diesem Projekt auch zu machen. Und an dieser Stelle möchten wir jetzt allen Projektpartnerinnen und Expertinnen, die mitgewirkt haben an diesem Projekt, ganz herzlich danken. Es war für uns sehr, sehr spannend gewesen. Wir sind sehr froh gewesen, haben wir so viele Leute gefunden, die bereit waren, mit uns zu reden. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Darum danke vielmals.
Danke auch an Radia, die feministische Redaktion von Radio Lora, dass sie uns ermöglicht hat, diesen Podcast auszustrahlen.
Heute nehmen wir die Vogelperspektive ein und schauen das Thema Gebären und Geburtshilfe in anderen Umständen übergeordnet an und haben uns mit zwei Expertinnen austauscht.
Für die vierte Folge haben wir uns austauscht mit zwei Frauen, die in der Beratung tätig sind im Bereich Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität und sich spezialisiert haben auf Menschen in besonderen Umständen.
Eine kleine Anmerkung zu der Qualität. Die Folge ist zur Zeit der Corona-Pandemie entstanden und das Interview ist darum online geführt worden.
Also ich bin Nadia Lehnhardt, ich arbeite an der Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität in St. Gallen. Ich bin ursprünglich Pflegefachfrau Psychiatrie mit Schwerpunkt Gynäkologie. Ich habe auch über 13 Jahre Erfahrung vom gynäkologischen Notfall. Ich habe eine Masterausbildung in sexueller Gesundheit von der Hochschule Luzern und bin jetzt auch noch im Abschluss von der Ausbildung von der Universität Basel Sexualtherapie und Sexualmedizin. und ich arbeite seit 8 Jahren an der Beratungsstelle. Mein Schwerpunkt ist Sexualpädagogik und die sexuelle Bildung, also Sexualpädagogik an der Schule, an der weiterführenden Schule, aber auch an Institutionen und heilpädagogischen Schulen, plus auch sexuelle Bildung von Erwachsenen, also es sind vor allem Frauen aus dem Migrationsbereich. Es geht eigentlich immer ein bisschen um vulnerable Gruppen bei uns an der Beratungsstelle. Und Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Ich selber mache eben auch noch die Beratungen, also vor allem sind das Schwangerschaftskonfliktberatungen, Verhütungsberatungen, Sexualberatungen, Beratungen zu sexueller Gesundheit. Für alle Menschen, also von Jugendlichen bis ins höhere Alter. Und eben auch speziell für Menschen mit einer Beeinträchtigung und eben vor allem auch kognitiv eingeschränkt sind. Genau, das ist so mein Baby eigentlich. Also die Beratung habe ich ausgebaut hier in der Ostschweiz. Die hat es vorher so nicht gegeben. Genau. Ja, das ist eigentlich so grob gesagt so mein Tätigkeitsbereich. Genau. Dann würde ich doch mal den Sibyl übergeben.
Genau. Also mein so ein bisschen Lauf oder da bei der Stelle war ähnlich wie bei der Nadia. Also ich arbeite eigentlich auch auf einer Familienplanungsstelle, aber die heisst jetzt nicht mehr so. Also wir haben vorher Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität geheißen und haben dann fusioniert mit der AIDS-Hilfe Aargau. Und darum haben wir jetzt schon so ein bisschen den moderneren Namen, Sexuelle Gesundheit Aargau. Ich arbeite seit 13 Jahren auf dieser Stelle, bin vom Grundberuf her Sozialarbeiterin und habe 5 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, 100%, bis ich das erste Kind bekommen habe. Und habe in der Heroinabgabe gearbeitet, im Frauenhaus, also so verschiedene psychosoziale Einsatzgebiete. Und dann habe ich weitere 3 Kinder bekommen, also beim 3. Kind eine Zwillingsgeburt gehabt und habe dann eigentlich als Vierfachmutter vor 13 Jahren die 40% Stelle bekommen auf der Familienplan. Und habe in dem Sinn nicht irgendeine gynäkologische Erfahrungen wie Nadia, also mehr einfach eigene gynäkologische Erfahrungen. Und ich habe auch Fehlgeburten gehabt und so, also ich denke das einfach so ein bisschen persönlich ab. Dann habe ich da eben angefangen zu arbeiten und habe eigentlich schon, glaube ich, in den ersten 10 Monaten eine Frau gehabt mit Down-Syndrom in der Beratung und habe dann so gemerkt, da gäbe es noch Ausbaumöglichkeiten und habe dann eigentlich auch angefangen, auf der FAPLA das machen, Beratung vor allem von kognitiv beeinträchtigten Frauen im Bereich Sexualität dann mehr. Und mache aber auch die Schwangerschaftskonfliktgespräche. Ich mache psychosoziale Beratung von Schwangeren oder Gesuchsstellung für Erstlingsausstattung oder wenn sie dann sagen, jetzt habe ich genug Kinder auch für Langzeitverhütung, Geld organisieren. Mache aber auch Sexualberatungen. Eigentlich auch, aber wie Nadia gesagt hat, eigentlich von Jugendlichen bis ins höhere Alter. Und ich habe dann Sexualpädagogin gemacht, ein CAS, Sexualberatung, ein CAS und auch ein DAS in Basel. Das, was Nadia jetzt da ist, das habe ich vor 2 Jahren abgeschlossen. Ja, und eben ich habe 3 hörbehinderte Frauen schon in der Beratung gehabt, aber es ist nicht um Schwangerschaft gegangen. Und sonst eigentlich schon mehr auch einfach kognitiv beeinträchtigt oder mehrfach beeinträchtigt. So. Genau. Und ich hatte 2 schwangere Frauen gehabt, die eben trotz kognitiver Beeinträchtigung dann das Kind ausgetragen haben und bekommen haben.
Ich weiss nicht, ob sie vielleicht oder mal vom Arbeitsalltag könntet erzählen, was denn da so für Fragen aufkommen, was so eine Beratung beinhaltet.
Ja, also ich habe das Fallbeispiel von der, was ist sie gewesen, 30-jährige kognitiv, leicht kognitiv beeinträchtigte Frau, hat einen Freund gehabt, der stärker kognitiv beeinträchtigt war. Sie war irgendwie sehr selbstständig im Leben. Also sie hat allein können wohnen. Sie hat an einem Ort geschafft, das ist so, ein Grosshaushalt mit Kleintieren, wo so Spielgruppen anbietet, für Kinder von dem Ort. Und sie hat dort mitgeholfen. Also einen halben Tag hat sie geschafft und den anderen halben Tag hat sie einfach daheim gehaushaltet und ihre Sache gemacht. Ist in, also in dem Sinne IV-Bezügerin, hat aber für das Finanzielle eine Beiständin, wo sie sehr guten Kontakt hat. Und eine Mutter im Hintergrund, wo sie auch unterstützt. Und sie hat sich dann entschieden, nach dem Schwangerschaftskonflikt, also es ist auch darum gegangen, am Schwangerschaftsabbruch oder nicht, aber dass sie eigentlich die Schwangerschaft austragen. Und das ist eigentlich auch ganz gut gegangen, weil sie ist natürlich, sie kann sich mitteilen, sie kann formulieren, sie kann, ja, das ist natürlich immer einfacher, oder, wenn man so einen Zugang hat. Und dann ist die Beratung natürlich bei einer sogenannten normalbildungsfähigen Frau. Man tut alle Sachen, die könnten, auftreten oder die es Fragen geben und besprechen. Oder eben organisatorisch auch, wo ist denn die Geburt dort, auch sensibilisieren, also ein Gespräch machen dann in dieser Klinik, wo sie Geburt geplant hat, einfach vor Ort mit dem Team, dass sie sensibilisiert sind und eben auf, vielleicht auf die Bedürfnisse können eingehen, weil man muss ja den Fachleuten vor Ort die auch die Möglichkeit geben, dass sie sich darauf einstellen können, oder? Weil wenn einfach eine Frau dann kommt oder vielleicht noch eine Untersuchung hat im Spital, dann ist das vielleicht ein bisschen wenig jetzt, oder? Wenn jemand, ja, jetzt sagen wir, besondere Bedürfnisse hat. Und das Netz war natürlich gut geknüpft gewesen, ja, und sie hat dann auch die Möglichkeit gehabt, das Kind halt auch mitzunehmen an den Ort, wo sie eben berufstätig war, oder? Und also die haben sie auch unterstützt. Und ja, also das ist, denke ich, wirklich eine gelungene Sache. Ja. Aber ich glaube, dort ist einfach die Voraussetzung, oder einfach das Netz war einfach schon so gut gespannt gewesen vorher, oder? Dass man ja, jetzt auch mit dieser Beiständin ist eine gute Berufsfrau, die wirklich das Gefühl hat, mal, dass sie schafft das. Also, ich glaube, es geht ja dort auch um Vorurteile abzubauen, auch unter den Fachleuten, die involviert sind, oder? Der Mann, also der Kindsvater, der ist schon, sag ich jetzt, eher überfordert gewesen. Der hat wenig können an Verantwortung übernehmen. Also, sie hat das gemanagt, oder? Mit ihrem, Umfeld. Und eben, es hat nicht einen betreuten Wohnplatz gebraucht, wo sie haben können sein, mit dem Baby, oder? Weil das gibt's ja eigentlich praktisch nicht, oder müsste man noch neu irgendwie, den aufbauen. Aber das war jetzt da nicht nötig gewesen, und der Mann wird insofern, oder der Kindsvater mit überzogen, eben, dass er am Wochenende mal dort ist, oder so. Aber er ist nicht, er braucht selber mehr Unterstützung auch noch für sich, oder? Und kann in dem Sinn nicht jetzt involviert sein wie, ja, wie jetzt, sagen wir, jemand, wo eben kein Handicap hat.
Darf ich ganz schnell nachfragen? Ja. Sind Sie dann mitgegangen mit dieser Frau zum Beispiel in die Klinik?
Und ja, das habe ich begleitet, genau. Aber ich habe natürlich dann auch geschaut, in ihrem Gebiet dort eben eine Hebamme zu organisieren. Und die hat natürlich sehr viel dann auch übernommen, an Begleitung, an Aufklärung. Also sie hat dann auch eine spezifische Geburtsvorbereitung. Also die Frau ist dann nicht in eine Gruppe gegangen, wo lauter Pärchen sind, oder wo sie erst ein Kind überkommen oder so. Das ist dann halt individuell gelaufen. Ja, ich glaube, das muss man auch noch berücksichtigen. Das ist auch, wenn jetzt Frauen ohne Handicap sich entscheiden für eine Schwangerschaft, also nach dem Schwangerschaftskonflikt, die schicke ich eigentlich auch nicht in die ausgeschriebenen Geburtsvorbereitungskurse. Eben, weil dort ist alles dann so harmonisch, eben, da ist der Mann dabei und zusammen können es die Atemübungen machen und eine Frau, die der Kindsvater sich aus dem Stall gemacht hat, das ist dann ein bisschen komisch, oder? Aber nicht so nicht so aushaltbar, oder? Und das ist bei dieser Frau auch, hat man den halt wirklich individuell organisiert.
Was so mein Aufgabenbereich ist, mehr, dass ich relativ viele Klientinnen und manchmal auch Klienten habe aus dem Bereich der Beeinträchtigung, die einen Kinderwunsch haben. Und ich glaube, es fängt ja wie auch schon dort an, wie gehen wir überhaupt mit dieser Thematik um? Und also ich sehe mich mehr so in der Sensibilisierungsarbeit, also bei den Personen selber, aber natürlich vor allem auch bei den Fachpersonen und bei den Institutionen. Also dass ich auch vor Ort gehe und in die Institutionen über diese Thematik rede, weil man darf sie nicht tabuisieren, sie ist aber immer noch stark tabuisiert. Und es wollen alle ja die Finger davon lassen und ja nicht darüber reden, weil sonst, wer weiß, wenn jetzt alle ein Kind wollen. Also das höre ich halt immer noch. Und es ist doch das Recht der Menschen und es bedeutet aber auch eine grosse Verantwortung. Und wie in diesem Spannungsfeld eben zu sein und das mit den Klienten auch auszuhalten, das gibt ein Spannungsfeld und es gibt einfach eine Realität auch. Mhm. Und es gibt keine Möglichkeit im Moment, dass jetzt ein Paar könnte in einer eigenständigen Wohnung betreut leben mit einem Baby. Das haben wir in der Schweiz nicht. Das gibt es in Deutschland schon seit vielen Jahren. Und dass die Schweiz einfach das noch nicht geschafft hat. Und ich merke, ich bin mehr auf dieser Ebene unterwegs, da Sensibilisierungsarbeit zu leisten und immer wieder in die Institutionen zu gehen und sie auch zu ermutigen, die Möglichkeit ins Auge zu fassen und allenfalls an die Institution auch so etwas zu schaffen oder die Möglichkeit zu schaffen, dass jetzt eine Frau auch könnte in der Institution bleiben, weil für die Frauen bedeutet das oft, dass sie raus müssen. Sie müssen aus ihrem Umfeld raus, sie können nicht in ihrem Umfeld bleiben, wenn sie schwanger sind und das Kind bekommen. Die Eltern übernehmen oft einen grossen Teil, was dann auch wieder eine grosse Belastung ist für die Eltern. Oder sie kommen vorübergehend in Institutionen und dann ist dann gleich die Frage, können sie das Kind wirklich dann bei sich behalten oder kommt es dann gleich zu einer Pflegschaft? Das ist einfach im Moment die Realität in der Schweiz, oder?
Ich habe auch so Gespräche, wo es um den Kinderwunsch geht. Gerade jetzt heute am Nachmittag habe ich auch eine junge Frau im Rollstuhl, die auch so einen starken Kinderwunsch hat. Wo es ist ja auch ganz natürlich, weil das ja auch also häufig auch genetisch halt, die uns angelegt ist und hormonell, aber wo man wirklich auch mit der Realität dann muss konfrontieren und sagen, und wenn es nicht funktioniert und das System es nicht mag tragen, dann kommt es zu einer Platzierung, oder? Also das sieht das Gesetz auch vor, oder? Weil dann geht das Kindeswohl vor und dann frage ich mich manchmal schon, ja, was ist jetzt einfacher, oder? Also auszuhalten, ja, ich will kein Kind haben, oder auszuhalten, ich habe ein Kind, aber ich kann dem nicht selber schauen, es ist fremdplatziert. Also es ist auch so, es ist ein Dilemma, oder? Mhm. Es gibt nicht eine gute und eine schlechte Lösung, es ist wie ein Schwangerschaftskonflikt, oder? Es sind einfach beide Wege sind einfach schwierig.
Es gibt ja die SEPIA-Studien aus Deutschland. Sie haben Untersuchungen gemacht, also wie dann auch das Outcome ist, oder, wenn man in Deutschland in den Institutionen, wo die Frauen dann leben mit den Kindern, und das Outcome ist in der Regel aber auch dort relativ schlecht. Also viele von diesen Frauen können das Kind trotz der intensiven Betreuung in der Institution mit dem Kind, allenfalls mit dem Partner oder Partnerin, trotzdem wird das Kind gleich noch fremd platziert, weil es einfach auch unter diesen Umstände auch längerfristig nicht machbar ist und für die Frau oder für das Paar eine zu grosse Herausforderung oder eine zu grosse Belastung.
Und dann geht einfach das Kindeswohl vor, oder?
Also, genau.
Ja.
Und es hat jetzt auch dort gezeigt, dass es oft durch das, dass die Frauen, gut, das ist jetzt eine Studie aus Deutschland, man muss das ein bisschen vorsichtig anschauen, weil die Armut dort einfach auch grösser ist. Also es ist sicher nicht vergleichbar mit der Schweiz, aber es kommen so viele Risikofaktoren dazu jetzt in dieser Studie. Also sie sagen, dass oft bei diesen Frauen mit der Beeinträchtigung noch sexualisierte Gewalt oder Gewalt ein Thema ist. Dass sie oft starke Raucherinnen sind, also das ist jetzt in Deutschland, oder? Dass es oft noch psychische Zusatzerkrankungen gibt, Alkoholprobleme oder jetzt zum Beispiel, sie schreiben auch starkes Übergewicht oder überhaupt Körperwahrnehmungsstörungen und dass das alles dann zu der Beeinträchtigung eben auch noch für das Kindeswohl eine Rolle spielt. Und die Gesundheit der Kinder jetzt aus dieser Studie, also es zeigt doch 37% der Kinder nachher Auffälligkeiten, obwohl sie kognitiv eigentlich gesund auf die Welt gekommen sind. Und obwohl sie betreut sind. Ja.
Genau. Gut, da müssen wir jetzt auch vergleichen zu der sage jetzt Normalbevölkerung. Oder ich sage auch mal in meinen Vorträgen auch, eben die Menschen mit Beeinträchtigung spricht von Elternschaft ab. Oder? Ja, wir haben auch keine Unterstützungsmöglichkeiten, wir haben strukturell ist es nicht möglich. Aber ich meine, die sogenannte Normalbildung sagen, dort gibt es x Angebote, oder? Auch Familienbegleitung, sozialpädagogische Unterstützung, die horrend viel Geld kostet. Oder? Und dort müssen wir auch schauen. Also ich denke, also jetzt auch aus der Berufspraxis, die Kinder weisen sicher auch Auffälligkeiten
auf,
die noch dann mit therapiert werden. Also ja, ich denke, das ist ja immer so das Schwierige an der Studie. Also ich finde sie sehr spannend, die Studie. Und auch so die Aussage, also ich finde, da kann man wirklich, eben, ich glaube, die Realitäten, die muss man verwenden in der Beratung, oder? Mhm. Aber ich tue es auch ein bisschen relativieren. Also ich habe eigentlich schon bei den eben sogenannten normalbildungsfähigen Frauen, oder, wo ich, wo schwanger werden, umplanen, so, denke ich manchmal schon, oh, wie kommt das raus, genau. Oder? Oder so, genau. Viele, wir tun es jetzt auch in den letzten 13 Jahren, viele junge Frauen, also wirklich auch mit Auffälligkeiten, sieht das also so Grenzen, also wo es so Richtung Borderline geht, aber nicht abgeklärt, aber wo man einfach merkt, die sind da irgendwie immer so eben grenzwandernd unterwegs oder ja, einfach wie eine tiefe Frustrationstoleranz und ich so denke, hey, mit einem Kind, da musst du die Nacht auf, oder? Auch wenn du hier kaputt bist. Also, wo ich mir manchmal schon Sorgen mache, oder?
Ja, da hast du recht, Sibyl. Und ich denke, Menschen mit der Beeinträchtigung sind die Personengruppen, die am meisten kontrolliert, überwacht und bewertet werden, oder? Ja. Und ich meine, Verhaltensstörungen, Sprachstörungen, Entwicklungsverzögerung, das haben wir auch bei allen anderen Kindern auch. Die werden dann halt einfach als, oder, als Auffälligkeiten dann gewertet, oder? Also da denke ich, sicher muss man auch aufpassen. Aber ich denke schon, dass man es auch muss realistisch sehen muss. Mhm. Und es langt nicht einfach zu sagen, für alle Menschen das gleiche Recht, wenn Strukturen nicht vorhanden sind. Oder?
Genau. Ich bin ganz sinnvoll mit der Hebamme, wie wir schon geschwätzt haben, die eine Frau mit Hörbeeinträchtigung betreut hat in einem Geburtsvorbereitungskurs, hat dann auch gesagt, dass im Team also ein bisschen aufgekommen ist, so ein bisschen Vorurteile reflektieren, dass es so ein bisschen war. Kann die das mit dem Kind? Und, aber es ist wie, ja, wie Sie gesagt haben, sie werden viel größere Kontrolle um, oder man spricht ihnen viel schneller irgendetwas ab, weil man eben auch die Vorurteile hat.
Also was immer durch ich ein bisschen absurd ist, weil schlussendlich sind sie Spezialisten in diesem Bereich, oder? Jetzt gerade eine gehörlose Frau zum Beispiel, eines von den vielen Vorurteilen, die, glaube ich, vorkommt, ist so, ja, gehört denn ihr Kind schreien in der Nacht? Und irgendwie davon auszugehen, dass sie da nicht ja, ihre Möglichkeiten haben oder ihre Hilfsmittel haben, um das zu hören, finde ich irgendwie. Ja, genau. Und das ist bei ganz vielen, oder auch bei blinden Mamis, oder? Wie wollen denn die sehen ja nicht mal ihr Kind, wie wollen denn die ihr Kind finden, wenn das mal anfangen, den Krampf oder sich bewegen? Oder wie bringen sie den Po rüber? Also,
genau, ja. Genau, also ja, auch da, oder, das kommt dann halt auch wieder auf den Kontext drauf an und wie sind Frauen eingebunden. Also ich habe zum Beispiel eine Frau, die ist Dreifachmutter, aber sie ist Migrantin und sie ist hörbehindert nach einem Bombenattentat. Und dort ist es also wirklich so gewesen, dass sie völlig isoliert ist. Oder es ist wie, wenn noch Zusatzfaktoren dazukommen. Also sie kann keinen Kontakt aufnehmen mit anderen Leuten. Also sie versteht nicht einmal die Sprache. Sie kann nicht Lippen lesen, wenn sie die Sprache nicht versteht. Wie kann sie einen Sprachkurs machen? Oder mit dem Kind geht sie nicht raus, weil sie Angst hat, weil sie nicht hört, wenn ein Auto kommt. Oder? Also da sind natürlich dann, sobald noch etwas dazukommt, wie jetzt Migration, Und die Kinder haben alle drei massivste Sprachverzögerungen gehabt. Die haben zum, also das Kleinste hat nur in Zeichensprache sich, also ich meine, das sind mega Ressourcen, aber sie sind von der Sprachentwicklung her ganz, ganz weit zurückgelegen, weil sie weder ihre Muttersprache können, noch haben sie Deutsch können. Sie haben sich eigentlich wie die Mutter rein mit Gesten verbalisiert. Die Kinder waren super versorgt, also da hat man sich keine Sorgen müssen machen, oder? Aber ich denke, sobald noch ein Zusatzfaktor, noch eine Beeinträchtigung zusätzlich oder Migration oder psychische Themen dazukommen, oder? Wird es einfach hochkomplex. Und auch da wieder, wer macht mit dieser Frau etwas? Sie müsste jemanden haben, der bei ihr ist, der zu ihr kommt, mit ihr rausgeht, wo mit ihr vielleicht redet, wo mit den Kindern redet. Also sie bräuchte wirklich jemanden, der daheim ist. Und wer kann das leisten? Und es ist zu komplex, dass das jetzt rein ehrenamtlich wahrscheinlich könnte abgedeckt werden. Es ist dazu gekommen, dass sie sehr misstrauisch war. Und, sie hat, und das gehört auch dazu, wenn sie nichts hört und durch ihre traumatische Erfahrung.
Was organisierst du für eine Hilfsmöglichkeit? Ich meine, das wird von keiner Krankenkasse, von mir nicht bezahlt, oder? Also da müsstest ja, ich weiß auch nicht, die IV ist auch nicht drin, oder? Da müsstest du irgendwie über die Sozialhilfe und die, weiß nicht, die da Freude haben, oder? Und gleich, ich meine, wenn wir können sagen, ja gut, aber Folgeprobleme können wir dafür abwenden, wo dann dass es dann auch weniger Kosten gibt. Aber das ist ja immer schwierig zu argumentieren. So präventiv, oder? Da,
ja.
Nein, das ist ganz schwierig.
Und der Mann hat einfach ganz viel abgedeckt und der Mann war völlig am Anschlag.
Ja.
Er hat noch working poor, oder? Er hat noch 100% gearbeitet, drei Kinder und die Frau. Und das ist einfach. Mhm. Wir haben dann ein Hilfsnetz können aufbauen mit Freiwilligen.
Ja.
Vielleicht können wir da gerade anknüpfen in Bezug zum Handlungsbedarf, wo es denn überall noch Handlungsbedarf gibt, eurer Meinung nach?
Also ich denke, das Erste, das Wichtigste ist die Sensibilisierung von den Fachpersonen, also nicht nur von den Institutionen, sondern eben auch von den sozialen Diensten, die mit diesen Menschen arbeiten oder all diesen Behörden, die mit so Leuten zu tun haben. Und sicher, dass es, also ich denke, es müsste wie eine begleitete Elternschaft geben in der Schweiz. Man müsste das wie gründen. Also, wieso kann man es in Deutschland? Wieso schaffen wir das nicht? Ich meine, in Deutschland gibt es das in über 30 Bundesländern seit über 10 Jahren. Und die Schweiz hat es bis jetzt nicht geschafft, eine Institution zu schaffen. Also, wenn es wenigstens eine gibt in der Schweiz, und man kann sagen, da kann man, dass jetzt Menschen mit der Beeinträchtigung eigentlich ihr Leben könnten in einer Wohnung verbringen, wo sie betreut sind.
Mhm.
Ich weiss nicht, woran das liegt, dass man so etwas nicht schafft. Das heisst immer, es gibt zu wenig Geburten, es gibt nicht viel. Ja, es gibt nicht viel, aber es gibt auch nicht viel, weil es keine Strukturen gibt. Und ich meine, es ist immer noch so, dass die Ärztinnen, die Ärzte und auch gewisse Betreuungspersonen den Leuten mit der Beeinträchtigung sagen, es ist besser, du kommst kein Kind über. Weißt du, dann geht es dir besser und dann, oder so mit dem Suggestiv. Und das ist vielleicht gescheiter, wenn du kreist, sonst ist es dann auch behindert und so. Und das erzählen mir die Klienten nach und nach.
Ja, das häufiges Argument ist halt, ja, ich muss jetzt eben noch ein bisschen arbeiten und wenn ich nur lange arbeite, da merkt man richtig, das ist eingerichtet.
Ja.
Du tust zuerst noch ein bisschen arbeiten und du
die
Basis aufbauen und irgendwann sind es 40 und können keine Kinder mehr haben. Weil sie immer noch am Arbeiten sind. Ja, also sie werden wirklich, eben der Trauerprozess, der ja das auch auslöst, wenn sie selber merken, hey, ich habe da wirklich, mir fehlen gewisse Sachen, oder? Der wird eigentlich nicht mit mir gemacht, oder? Und das ist da, wo ich finde, mindestens oder Minimum das müsste, oder? Also sie wenigstens begleiten in dem. Und eben das, und es gibt ganz vieles, ist aushalten, oder? Und mir tut das auch leid, oder? Aber ja. Oder ich hatte auch eine junge Frau gehabt, auch kognitiv beeinträchtigt, auch einen wahnsinnigen Kinderwunsch, 21. Aber sie braucht noch ihre Mami, dass sie aufsteht, dass sie unter die Dusche geht, dass sie rechtzeitig zum Haus geht, oder? wo ich so denke, ja, die verstehe ich eben die Mutter von dieser jungen Frau auch, die sagt, du, also jetzt noch als Enkelkind, da mache ich noch ein paar alles auch noch mit dem Enkelkind, oder? Und dass da Widerstände